Guten Morgen. Ja, muss mal gucken. Zuerst, bevor ich in das Thema für heute einsteige, möchte ich auch unsere Geschwister aus Boston herzlich willkommen heißen. Und sie werden, wie wir gehört haben, für 4 Wochen den Campus unterstützen und in dieser Zeit auch Teil unserer Gemeinde sein. Euch wünsche ich eine inspirierende Zeit in Berlin. Auch, dass ihr viel seht in der Stadt nebenbei und für euch auch mitnehmen könnt als Erinnerung. An den letzten drei Sonntagen haben wir uns mit der Nora beschäftigt. Und wie soll es auch anders sein? Das wird heute genauso sein, wie ihr euch auch sicher denken könnt. Danke, Hagen. Wir haben in den letzten 3 Wochen viele interessante Fakten zum Noah gehört. Und wer mich kennt, weiß, dass mich all diese Fakten nicht daran hindern, im Internet mal zu googeln, was bedeutet eigentlich Noah, oder kann ich noch was erfahren, was ich noch nicht erfahren habe. Und besonders interessant fand ich auf einer Webseite, dass es eine Metanoia-Trockenbürste gibt. Ich habe mich zwar allerdings gefragt, als ich die Beschreibung dieser Bürste gesehen habe, wie uns diese Bürste zum Sinneswandel und zum Neudenken führen kann, bin nicht wirklich dahinter gekommen. Was mich allerdings beruhigt hat an der Bürste, dass dieses nachhaltigen Material produziert wird. Und als ich dann so darüber nachdachte, dachte ich, nee, die trockene Bürste ist uninteressant, ich gehe lieber in die Schrift, um heute zu predigen. Letzte Woche hat Austin uns in der Predigt erinnert, dass wir die richtigen Prioritäten setzen müssen. Es ging um weltliche Sorgen und Angelegenheiten des Königreiches. Er hat in Lukas 12, hat dafür begonnen im Lukas 12 bis 34. Vor einer Woche wusste ich allerdings nicht, dass ich an dieser Stelle diese Woche weiter fortsetzen werde. Und durch die Krankheit von Dirk und Florian, den ich beide von dieser Stelle gute Besserung wünsche, hat sich das ergeben, dass ich die Fortsetzung heute machen darf ab Lukas 12, 35 bis 48. Nachdem ich diese Stelle gelesen habe, dachte ich mir allerdings, wie kann ich diese Stelle predigen? Ich habe für einen Moment gedacht, oh, das ist ein hartes Brett. Allerdings hat Osten letzte Woche ja auch gesagt, man kann sich nicht manchmal nicht aussuchen, wenn eine Serie ist, welche Stellen man predigt. Und er hat wahrscheinlich die gleichen Gefühle über den Teil zuvor gehabt, wie ich wahrscheinlich jetzt über diesen Teil gehabt habe. Und wenn wir uns diese Stelle ansehen, dann sehen wir nachher, wenn wir 3 Gleichnisse sehen, nacheinander 3 Gleichnisse, Und dieses einzige Gleichnis lohnt für eine Predigt. Man könnte eigentlich zu jedem Gleichnis eine gute 3/4 Stunde predigen ohne Mühe. Und ich habe gedacht, das mache ich heute. Ich hoffe, dass ihr genug Zeit mitgebracht habt. Also es geht ein bisschen länger. Unser Hauptpunkt ist Metanoia. Und unter diesem Gesichtspunkt werden wir uns diese 3 Gleichnisse anschauen und werden auch dann, und ich werde versuchen, auch die wesentlichsten Punkte da auch sie rauszuarbeiten. Der heutige Schwerpunkt Metanoia kann man auch insofern der Predigttitel für heute ist Bereitschaft für das Wiederkommen des Herrn. Oder wenn wir das mit der Luther-Übersetzung uns anschauen, für die Wiederkunft des Herrn. Ich benutze Vornehmlich die Luther-Übersetzung. Ich sage das deshalb, weil in anderen Übersetzungen teilweise auch das etwas anders übersetzt sind, die Stellen. Und ich werde versuchen, darauf auch einzugehen und darauf hinzuweisen, aber ich benutze die Luther-Übersetzung. Nicht, dass ihr euch wundert, gerade im Lukas 35, da ist Lukas 12, 35, ist es schwer, dann im NGÜ zum Beispiel Gleiches rauszulesen unter Umständen. Wir schauen uns zunächst mal das erste Gleichnis an. Lukas 12, 35 bis 38. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Wann er aufbrechen wird von der Hochzeit auf das, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage, Moment, natürlich. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Diese Stelle einzuordnen oder dieses Gleichnis einzuordnen fällt uns vielleicht ein bisschen schwer. Worum geht's? Der Herr kommt zu seinem Volk zurück, kommt zu seinen Jüngern zurück. Es ist ein Gleichnis, worauf wir vorbereitet sein sollen. Wir denken so oft vielleicht, wenn wir an Jesus denken, denken wir so oft, gib uns das, versorge uns jenes. Und der Gedanke, dass Jesus zurückkommt, ist vielleicht nicht immer präsent. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Früher haben die Menschen Gewänder getragen. Und um die Lenden haben sie einen Gurt getragen. Das war notwendig, dass sie schnell laufen konnten, sich schnell bewegen konnten, schnell gehen konnten, dass sie bereit waren zu gehen. Das ist das, warum hier steht, lasst eure Lenden umgürtet sein. Jesus gibt einen klaren, und so meine ich einen sehr herausfordernden Auftrag. Er sagt uns, wie er uns begegnen möchte, wenn er an die Tür klopft. Wir sollen bereit sein. Und was bedeutet, eure Lichter brennen? Wir haben alle in der Taufe ein Zeugnis bekommen. Wir haben alle in der Taufe bekannt, Jesus ist mein Herr. Und dieses Feuer, dieses Zeugnis aufrechtzuerhalten, zu jeder Zeit, das ist dieser Teil im Vers 35. Seid bereit, haltet es, wisst immer, was eure Priorität ist. Wir haben das letzte Woche bei Miriams Taufe sehr, sehr gut gesehen, dieses gute Bekenntnis. Sie wurde getauft und zuvor war ihr gutes Bekenntnis, Jesus ist mein Herr. Und das ist ein Bekenntnis, was wir aufgeben, was wir in dieser Zeit annehmen, aber es muss mit Leben erfüllt werden. Und das Leben schreit sich weiter. Und es ist nicht immer einfach. Wir sollen bereit sein für die Wiederkunft des Herrn, als ob er von einer Hochzeit kommt, in dem Gleichen, und er möchte eingelassen werden, wenn er kommt. Und diese Vorstellung, zumindest bei mir, löst ein gewisses Unbehagen aus. Welche Ausreden fallen mir vielleicht ein, wenn Jesus käme? Oh, jetzt passt das gerade nicht. Ich würde gerne noch eine Reise machen. Oh, ist ganz ungünstig. Ich muss gerade noch mal in die Sauna gehen. Oder ich würde so sagen, für mich ganz ungünstig, die Bahn hat neue Züge bestellt und ich muss erstmal die Züge ausprobieren, wie die sich fahren. Also so hätten wir alle unsere Sachen, die wir vielleicht vorschieben. Und es passiert aber jetzt was. Der Herr kommt zurück und wir sehen plötzlich einen Rollentausch. Der Herr wird uns zum Sklaven. Er dient seinen Knechten. Und wir finden dieses Bild wieder in Johannes 13, 1 bis 20, mit der Fußwaschung der Jünger. Jesus freut sich so sehr, wenn du bereit bist, dass er dir dienen wird. Das ist ein Versprechen. Nun, niemand von uns wird wissen, wann der Zeitpunkt ist. Es ist gleichgültig, wann er kommt. Selig sind die, die bereit sind zu der Zeit. Vielleicht fragst du dich, was bedeuten hier zweite oder dritte Nachtwache? Tatsächlich waren die Nachtwache früher etwa 3 Stunden. Die erste Nachtwache war von 18 bis 21 Uhr, wenn ich mich verrechnet habe. Die zweite war von 21 Uhr bis 0 Uhr und die nächste war von 0 bis 3 Uhr. Und dahinter steckt, mit jeder Zeit werden immer weniger, die wach sind. Bist du bereit zu jeder Zeit? Das ist die Botschaft, die dahinter steht. Bist du bereit, den Herrn zu erfahren? Und jetzt gucken wir uns das nächste Gleichnis an, was sich damit nochmal vertiefend beschäftigt. Lukas 12, Vers 39. Das sollt ihr aber wissen, wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Klar, wenn ich weiß, dass ein Dieb einbrechen will, kann ich die Schotten hochziehen und kann sagen, nee, hier kommt keiner rein. Und tatsächlich benutzt Jesus ein weiteres Bild. Er sagt, die Stunde des Einbruchs, die Stunde, wann ich komme, erfährst du nicht. Es gibt viele Berechnungen, es hat so viele Gruppen schon gegeben, die berechnet haben, dann und dann kommt Jesus zurück, nichts ist davon eingetreten. Das steht hier, dass das nicht passieren wird. Und spätestens jetzt kommt wieder Aufregung bei dir auf. Und du kennst das. Nicht planbar, unverhofft. Das sind alles so Sachen, die uns so leicht an, so was unplappern, ich kann das nicht planen, wie schrecklich. Oder unverhofft. Ne? Ja, also unerwartet. Und ihr kennt das alle. Bestimmte Überraschungen lieben wir nicht, empfinden wir oft nicht für angenehm. Schon alleine die Tatsache, du bist zu Hause, hast es gut und gemütlich gemacht und plötzlich kommt irgendwelcher Besuch an. Und vom Moment sind die Gedanken und du fängst sofort an mit Sorgen. Das passt jetzt gar nicht. Muss das jetzt sein? Habe ich genug zu essen für alle? Oh je, die Wohnung ist gerade nicht aufgeräumt. Was würde der Besuch denken, wenn das gerade so und so bei mir ist und so weiter und so fort. Wir haben eine ganze Liste. Aber besser wäre es doch, wenn ich mich hätte vorbereiten können. Und so denken wir das vielleicht auch auf die Wiederkunft des Herrn. Das war doch schön. Wir kennen das Datum, wir nehmen unsere Handys raus, unsere ganzen Excel-Listen und machen erstmal eine To-Do-List. Bis wann möchte ich das und das machen? Und wir schreiben auf. Bis dann möchte ich davon umkehren. Bis dann möchte ich noch das erleben. Bis dann möchte ich noch Frieden mit dem und dem herstellen. Bis dann möchte ich noch das und das. Und dann kommt der Tag, alle deine Projekte sind erledigt. Hallo Herr, du kannst kommen, ich bin bereit. Eine Vorstellung, die uns vielleicht Ruhe gibt. Aber so läuft das nicht. Wir haben gesehen, es wird so nicht kommen. Also eine To-Do-List nützt sie gar nichts. Wie bereiten wir uns denn vor auf die Wiederkunft? Metanoia heißt das Hauwort dafür. Umkehr, Neudenken. Das ist ein täglicher und lebenslanger Prozess. Wenn du denkst, dass du mit der Bekehrung, mit der einmaligen Umkehr in deinem Glauben für immer alles erschlagen hast, so ist es leider nicht. Wir leben in unterschiedlichen Lebenssituationen, wir kommen in unterschiedliche Situationen und Metanoia, Neudenken, ist so notwendig, so wichtig. Schlagt mal auf zum Lukas 12, 41 bis 46 und wir lesen hier weiter. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Und der Herr sprach, wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit gebe, was ihnen an Getreide zusteht. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit zu kommen und fängt an, die Knechte, Mägde zu schlagen, auch zu essen, zu trinken und sich vollzusaufen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. In Stücke hauen, in anderen Übersetzungen lesen wir hart bestrafen. Um das ein bisschen zu verdeutlichen im heutigen Deutsch. Als ich die Stelle gelesen habe, habe ich gedacht, in Stücke hauen, vorsichtig, vorsichtig. Aber hart bestrafen trifft es in unserem heutigen Sprachgebrauch besser. Hier beschreibt Jesus das Leben für uns Jünger in der Zwischenzeit. Petrus fragt, ob das Gleichnis vom Hausherrn nur für die Jünger gesagt wird, die mit ihm ziehen. Und Jesus antwortet mit einem Gleichnis. Er sagt, nee, das gilt für alle. Wer ist denn nun der gute Verwalter? Ein guter Verwalter tut seine Arbeit treu und versorgt das Gesinde. Der Herr wird diesen Verwalter preisen und ihm die Verantwortung für seinen Besitz übertragen. So weit, so gut. Wer ist der schlechte Verwalter? Er sagt sich, mein Herr kommt noch lange nicht. Und ich habe Zeit, mich zu verändern und irgendwann werde ich es tun, aber bis dahin lebe ich so, wie ich möchte. Die Quintessenz, er wird letztendlich wie ein Ungläubiger behandelt werden. Das ist eine harte Botschaft, eine sehr harte Botschaft. Und viele oder einige, die einfach nur religiös werden oder religiös sind, und sagen, ja, Ich glaube, ich mache ein bisschen was, aber ja, so richtig ändern, ja, das muss ich nicht, ich bin ja soweit schon ganz gut. Wir sollten sehr gut an dieser Stelle zuhören in der Schrift. Das ist in der Schrift, steht das so. Der erste Gedanke, den ich hatte, als wir darüber sprachen, dass ich diese Stellen predige, da dachte ich, das ist heftig. Und ich dachte, oh je, bin ich ein guter Verwalter? Ja gut, ich schlage keinen, bereichere mich nicht, trinke nicht, jedenfalls meistens nicht. Wenn man mal vom Bierkonsum absieht, teilweise. Alles eigentlich ganz in Ordnung von mir, bei mir. Okay, aber ihr stattet mir ein paar Gegenfragen. Und auch diese Gegenfragen könnt ihr vor euch selber mal stellen. Ich habe keinen geschlagen. Aber wie oft rege ich mich weiter auf und verurteile andere, die mich umgeben? Ich bereichere mich nicht. Wo habe ich nicht gegeben, wenn ich es könnte? Wenn ich dazu aufgefordert bin. Vielleicht geht es ein bisschen in die Frage Geld, soll aber nicht im Mittelpunkt gerade stehen. In vielen Sachen, wir können vielerlei Hinsicht geben. Eigentlich bin ich hilfsbereit. Aber in dieser Situation habe ich weggeschaut. Es war mir einfach zu viel, mich damit auseinanderzusetzen. Mir geht es sowieso schon recht schlecht. Ich kann mich nicht noch mit Problemen anderer befassen. Ich habe es eh schon schwer genug. Und. Jeder kennt das. Jeder würde nach sich Sachen für sich finden. Stell dir einmal selbst ein paar Fragen und denke darüber nach, wovon kannst du umkehren? Nun, ich weiß, dass der eine oder andere den Begriff Umkehr oder neues Denken aus unserer Gemeindegeschichte heraus mit unguten Gefühlen verbindet. Das verstehe ich durchaus, weil ich mich auch an viele solche Situationen in meiner Geschichte in der Gemeinde erinnern kann, die sich nicht angenehm anfühlten. Und dennoch ist Umkehr, Metanoia, ein fester Bestandteil des christlichen Lebens. Wir können das Ziel ohne Metanoia, ohne Neudenken nicht erreichen. Denjenigen möchte ich gern sagen an der Stelle, denke deine Umkehr neu. Umkehr und Gnade gehören zusammen. Ohne Gnade ist keine Umkehr möglich und auch nicht notwendig. Und ohne Umkehr können wir auch keine Gnade finden. Das ist ein enger Zusammenhang. Wenn wir nicht verstehen, dass wir Gnade für Umkehr brauchen, dann werden wir uns vor Umkehr fürchten. Gerade auch in unterschiedlichen Lebenssituationen, auch wenn die Kräfte schwinden, ist Umkehr nach wie vor ein Thema. Woran orientierst du dich? An deinen Kräften, an deiner Situation, an deinen Möglichkeiten. Es geht aber nicht automatisch. Es braucht neues Denken. Was auch in dieser Zeit ist, muss Jesus deine Priorität sein. Umkehr. Manchmal, ich gebe dazu als Florian und Ed vor zwei Wochen darüber gepredigt haben, habe ich das nicht ganz verstanden. Und habe auch so gedacht, oh nee, das Thema, ja, neu denken, was heißt denn das? Und ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, weil manchmal gibt es Sachen im Leben, wo man so denkt, hups, da versteht man sehr schnell, was das bedeutet. Ich habe das genau verstanden bei einer Behandlung, bei einer Krankengymnastikbehandlung in meiner Physiotherapiepraxis. Neulich hatte ich ein Gespräch dort mit meiner Physiotherapeutin, in dem ich ein wichtiges Prinzip verstanden habe. Die einen oder anderen wissen, dass bei mir beide Hüftgelenke durch Ersatzteile ersetzt werden müssen. Und das Laufen ist teilweise äußerst schmerzhaft. Die Therapeutin forderte mich auf, mit einer Übung extrem heraus, und ich habe mich ein wenig beschwert. Ich habe gesagt, das tut mir weh, das geht nicht. Und sie sagt, nee, du musst es probieren. Und ich dachte, nein, das geht nicht. Und dann haben wir kurz eine Pause gemacht. Und sie sagte, vergiss deine medizinischen Befunde. Denke nicht an das Röntgenbild, was im Kopf rumschwirrt, sondern denke deine Schmerzen neu. Alles, was du jetzt trainierst, nutzt dir eine Reha, verliere deine Ziele nicht aus den Augen. Und ich stand da und dachte, so was Ähnliches habe ich von Ed am Sonntag gehört. Und ich habe verstanden, was neues Denken bedeutet und was es bewirkt. Wird damit alles gelöst? Nein, es ist immer wieder ein Prozess. Ja, also sicherlich, das Neudenken kann und ist sicher auch anstrengend. Es ist anstrengend, eingefahrene Wege zu verlassen. Ein Prediger hat mal gesagt, es ist leichter, sich bekehren zu lassen, als eingefahrene Wege zu verlassen. Und wir kennen das. Wir müssen raus aus unserer Komfortzone, es wird plötzlich wieder etwas ungemütlicher und wir denken, ah nee, das muss doch jetzt nicht sein. Aber Geschwister, das betrifft jeden von uns. Es betrifft nicht die Gemeinde. Es betrifft nicht der Punkt, hey Gemeinde, erst musst du umkehren, damit ich umkehren kann. Nein, die Bonhoeffer hat gesagt, alle Umkehr und Erneuerung muss bei mir selber anfangen. Bei dir beginnt die Umkehr. Und erst dann ist die Gemeinde auch bereit, kann die Gemeinde sich verändern. Erwarte kein Ponyhof. Schaust dir selber an, was du machen kannst und was du machen musst. Wir kommen jetzt zu den letzten beiden Versen für heute, Lukas 12, 47 und 48. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt und hat nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge leiden. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge leiden. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist sicherlich eine Ermahnung, die uns aufwecken sollte. Du hast sehr viel gegeben bekommen. Du hast sehr viel, sehr viel, weißt sehr viel. Jemand, der wenig weiß, der keine Chance dafür hatte, der war wenig und dem erwartet auch demzufolge eine geringere Strafe. Es ist wichtig, die Wiederkunft des Herrn, das Wiederkommen des Herrn im Auge zu halten. Aber, liebe Geschwister, fall jetzt nicht in Aktionismus und vergrabe dich jetzt nicht eine Woche in einem Zimmer und versuche jetzt gleich alles zu ändern. Eine große Liste, was muss ich verändern und schnell und dies und jenes und abzuhaken. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir unser Bestes tun. Es geht darum, dass wir vom Geist geleitet die Einstellung haben, uns verändern zu wollen. Es geht darum, dass wir die Entscheidung dafür treffen. Wir werden nicht die Kraft haben und werden auch, und du kannst nicht erwarten, dass sich auf einmal alles verändert. Nochmal ein Beispiel aus der Physiotherapie in der letzten Woche, die mir auch das klar gemacht hat, wie das gemeint sein könnte. Ich sollte eine Übung machen, wo ich das Bein sehr weit nach hinten strecke. Und sie sagte, spann das Knie ein wenig mehr durch. Versuche es. Und dann habe ich beim nächsten Mal das etwas besser hingekriegt. Dass sie sagte, nicht optimal, aber die richtige Richtung ist zu erkennen. Und genauso geht es beim neuen Denken. Die richtige Richtung zu erkennen, den richtigen Weg einzuschlagen. Ja, wir werden deswegen immer weiter Sünder bleiben, wir werden immer weiter Fehler machen. Den richtigen Weg zu erkennen, das ist, worum es beim neuen Denken geht. Hol dir Hilfe, hol dir Unterstützung. Aber eine Frage bleibt, was ist dir wichtig? Und bist du bereit, wenn der Herr zurückkommt?